hier ernst genommen werde ich, glaube ich, immer noch nicht von den Leuten, die hier was zu sagen haben in der Hinsicht. Ich werde eher von Leuten außerhalb sehr ernst genommen. So, das sind eher Leute, die verstehen mich. So, und die verstehen meine Art, die verstehen meine Intention, die verstehen meine Mode, die verstehen meine Kunst, die verstehen alles.
Hi, ich bin Mariana Denian und ihr hört Diaspora Art, der Kulturpodcast über das Leben und die Arbeit von Artists of Color in Deutschland. In dieser Folge treffe ich Can Demirezen. Can und ich, wir haben eine Gemeinsamkeit. Wir sind beide in Mönchengladbach aufgewachsen. Ich habe nach dem Abi die Flucht ergriffen. Er ist geblieben und er hat beschlossen, dort was Neues aufzubauen. Seit einigen Jahren führt er jetzt das Streetwear-Label Midnight und er boxt sich durch in der Gladbacher Kulturszene, was echt schwierig ist, weil die, sagt er, nicht besonders offen ist für seine Arbeit. Sein Ziel ist es, durch sein Label jetzt nicht nur Shirts, Hosen und Taschen zu verkaufen, sondern eine richtige Community aufzubauen, in der junge Menschen aus Mönchengladbach an kreatives Arbeiten herangeführt werden. Kunst und Kultur sollte nämlich für jeden zugänglich sein, egal welchen sozialen oder kulturellen Background man hat. Ich durfte Can in seinem ersten eigenen Store besuchen. Der liegt mitten auf der Haupteinkaufsstraße in Mönchengladbach. Wir haben darüber gesprochen, wie er zur Kunst gekommen ist, was er von seinen Großeltern, die auch im Textilbereich gearbeitet haben, mitgenommen hat und was seine Ziele für die Zukunft sind. Neben mir sitzt Can, Gründer und Chefdesigner vom Streetwear-Label Midnight. Hallo Can.
Hi, was geht?
Warum lachst du so, wenn ich sag, was du machst?
Ja, es ist ungewohnt, so interviewt zu werden.
Ach so, okay, aber es ist nicht für dich ungewohnt, dich als Designer oder Labelgründer zu bezeichnen?
Ich habe mich bewusst am Anfang erstmal nicht Designer genannt, sondern immer Künstler, aus Respekt vor den Designern, die das Handwerk gelernt haben. Aber in den letzten 2 Jahren habe ich sehr viel Knowledge mir selbst angeeignet und gelernt. Und jetzt, sag ich mal, bin ich ja selbstbewusst genug zu sagen, ich bin auch ein Designer. Und deswegen muss ich halt immer grinsen, wenn jemand sagt Designer, sage ich immer, ja, okay. Aber vorher war immer so, nee, bitte, ich bin Künstler. Aber jetzt würde ich sagen, ich bin Künstler und Designer.
Aber ich hätte ehrlich gesagt vor dem Begriff Künstler auch so einen Riesenrespekt.
Habe ich auch, klar. Also ich weiß, aber ich glaube, wir sind hier in Bereichen, in einem Land, wo dies noch also spezifiziert wird. Weißt du, für mich ist ein Designer auch ein Künstler. So.
Ja.
Aber für viele nicht. Für viele ist Designer entweder ein Dienstleister oder, also so sehe ich das, bin ja nicht allwissend, aber so sehe ich das so, ist meine subjektive Meinung. Oder für viele ist ein Designer, also für viele muss man erstmal was gelernt haben, um sich Designer nennen zu dürfen, sage ich jetzt mal. Also zum Beispiel eine Schneiderausbildung oder ein Studium in Design und Art. Was ich halt nicht so sehe. Ich sehe es halt nicht so. Ich finde das sehr engstirnig und sehr deutsch diesbezüglich. Das finde ich sehr krass, dass es hier so verankert ist. Ja, deswegen habe ich mich immer erstmal gesträubt, mich Designer zu nennen, aus Respekt. Also ich habe mich da diesem System gefügt in der Hinsicht.
Ja.
Aber im Endeffekt, jetzt nach 2 Jahren, denke ich, also wo das letzte Mal, wo wir uns gesehen haben, denke ich mir jetzt, fuck it. Weil ich schneide jetzt auch und nähe auch und weiß vielleicht nicht zu 100% alles, was ein Gelernter weiß, aber ich kriege das immer noch so hin.
Das ist ja oft irgendwie das Dilemma bei so kreativen Berufen, wo es auch viel um Talent natürlich geht. Klar gehört da auch Handwerk dazu, aber man kann es ja auch machen, ohne es studiert zu haben.
Ja, das ist hier komischerweise. Ja, ich muss es halt wirklich, ich kann es halt wirklich nur auf dieses Land beziehen. In diesem Land, in dem wir hier leben, ist es wirklich so, wie auch meine Oma mal sagte, als sie nach Deutschland kam, du brauchst einen Schein, um irgendwas zu sein hier, so, Punkt. Wenn du es nicht gelernt hast, dann bist du es nicht. Egal, wie gut du es kannst. Und ja, ich schreibe halt gerade meinen Bachelor in Wirtschaftsinformatik, so, das Studium hat sich halt ein bisschen gezogen. Klar, wenn man sich nebenbei selbstständig macht, dann zieht sich das. Aber wenn ich vergleiche das immer, ich vergleiche zum Beispiel, ich kann ja nur die Modewelt mit, also ich kann nur das vergleichen, was ich weiß. So. Und wenn ich jetzt die Modewelt mit der informationstechnischen Welt, also mit der Informatikwelt vergleiche, ist es so, dass die Informatikwelt in dem Gedankengut viel weiter ist. Also das ist so, alles ist Open Source, wenn man mal nicht weiter weiß, wie irgendwas programmiert wird, dann helfen dir Leute, weißt du, so, das ist so frei. Und Unternehmen sagen sich oft bei technologisch bezogene Unternehmen denken sich so, ja Digga, wenn du halt gut bist im Programmieren und super bist und du vielleicht nicht das Studium absolviert hast, aber du einfach ein Top-Programmierer bist, weil Programmieren muss man nicht studieren, dann bist du eingestellt, Punkt. Wenn du gut bist, bist du gut. Mhm. Und beim Design oder bei anderen Sachen ist es halt wirklich so in Deutschland, nein, du brauchst diesen Schein, der dich auszeichnet, dass du Künstler bist, so ein Kunststudium absolvieren, ne? Hier Stichpunkt Museum und so. Oder du musst halt einen Schein haben, um dich Designer zu nennen. Ich habe ein Designstudium absolviert. Ich weiß jetzt genau, wie das funktioniert und bla. Finde ich ehrlich sehr altertümlich, das Denken. Da muss man, ich sage nicht, dass es das gelobte Land ist, aber da muss man Amerika einfach für respektieren. Dort kann wirklich jeder sein, wenn du einfach gut drin bist. Punkt. Dort wird auch der Hustle respektiert in der Hinsicht.
Wir sind jetzt schon direkt so richtig eingestiegen.
Ja, sorry. Ich bin immer
nein,
sehr,
alles gut.
Ich habe mich auch sehr geändert in den 2 Jahren.
Du hast es gerade schon erwähnt, wir sehen uns nicht zum ersten Mal. Ja. Wir haben uns das letzte Mal, ich habe nachgeguckt, im Dezember 2018 getroffen. Da waren wir erst zusammen im Stadtteil Odenkirchen in Mönchengladbach, wo du aufgewachsen bist.
Der ärmste Stadtteil Gladbachs, ja.
Ja, und dann sind wir zusammen in deine Werkstatt. Die hast du dir damals noch mit einem Künstler geteilt.
Genau, ich bin immer noch in der Werkstatt.
Ja.
Aber also, es ist halt wirklich, es sind Sachen dort passiert, in diesem ganzen Haus. Und ich habe mich da so weit es geht zurückgezogen. Ich benutze nur noch die Werkstatt, um meine Siebe zu belichten und zu beschichten. Und dann bin ich auch wieder weg.
Aber du hast ja jetzt auch einen Ort,
genau.
wo du hingehen kannst, wenn du nicht in der Werkstatt sein möchtest.
Habe ich auch hart für gearbeitet, ja.
Dein eigener Store ja irgendwo.
Ja, genau.
Richtig gut. In weniger als 2 Jahren hat sich das, also was ist alles passiert in der Zeit?
Ich habe mit 10 Euro angefangen und habe jetzt einen eigenen Store. Ja, finde ich auch krass. Also es ist so, es ist eine... Die Stadt ist mein Vermieter.
Ja.
Und da stand leer. Ist halt oberhalb von Gladbach. Hier ist halt wenig Frequenz. Und ich sollte es beleben. Also das war so eine der Bedingungen.
Mhm.
Dann habe ich gesagt, ja klar, kein Problem.
Vielleicht für diejenigen, die dein Label noch nicht kennen, können wir erstmal noch so ein bisschen auf Midnight zu sprechen kommen. Ja. Also es ist ein Streetwear-Label. Seit wann gibt's euch?
Ja, da muss man differenzieren so.
Ja.
Ich versuch's nur kurz halten. Uns gibt's, ich würde sagen, Anfang 2017 hat das so angefangen. Also natürlich hat es vorher schon ein bisschen angefangen, aber 2017 hat sich das rauskristallisiert. Aber ich bin ehrlich, 2017, 2018 war eher so, wir gucken mal, wohin die Reise geht. Und 2019, wirklich also letzten Jahres, so viel Gas gegeben, dass ich ja sogar, also ich war so viel im Stress, dass ich ja im Bad komplett einen Haarausfall hatte.
Oh.
Ja, es war richtig krass. Also war nicht mehr gesund
ja.
Dings, aber ich habe mich da erholt ein bisschen, aber dieses habe ich noch mehr Gas gegeben. Und es sind halt viele Sachen auch passiert. Ne? Also in den letzten 2 Jahren sind echt kranke Sachen passiert. So.
Lass uns mal so ein bisschen über den Stil von Midnight sprechen. Ja. Also ihr habt angefangen mit Prinz. Korrigiere mich, wenn ich falsch bin. Und mittlerweile habt ihr aber auch eigene kleinere Linien sozusagen im Label. Also ich habe so eine Zero-Waste-Kollektion gesehen. Und ihr seid mittlerweile auch an dem Punkt, dass ihr eben selbst auch schneidert. Wie würdest du denn so den Kern von Midnight beschreiben, also den Style? Wenn man gar keine Ahnung hat, wie die Klamotten von euch aussehen, was soll man sich jetzt vorstellen?
Wir sind in dem Sinne eine klassische Streetwear-Brand, also ziemlich raw, was, finde ich, auch Streetwear ist, also urban. Wir sind weiterhin urban, weil wir wollen auch weiterhin urban bleiben. Wir wollen jetzt nicht wie Off-White in diese elegante Schiene reingehen. Das würde auch gar nicht zu uns passen. Klar wird es irgendwann mal auch ein bisschen vielleicht elegantere Klamotten geben, aber die haben halt immer Wiedererkennungswert, indem die halt ein bisschen raw sind. Zu diesen Zero-Waste-Geschichten muss ich sagen, ich war in der Türkei halt, war im Textilviertel in Istanbul, wo ich halt herkomme, das ist Istanbul, also meine Familie halt. Und dann habe ich halt Restposten gekauft. Und habe aus diesen Restposten daraus nochmal was Stilvolles gemacht, was den Zeitgeist trifft. Und dann aus alte YouTube-Beuteln habe ich zum Beispiel daraus dann die Taschen gemacht und. Also ich habe wirklich versucht, diesen Zero-Waste-Ansatz so gut wie es geht zu machen, zu verwirklichen, was ich auch, glaube ich, geschafft habe, weil, wie gesagt, es sind Restposten, die normalerweise geschreddert werden oder sonst wo landen. Und an sich klar sind wir noch klassisch mit Shirts, Sweatern, Hoodies und so und Hosen, inzwischen haben wir auch Hosen. Ich will aber auch Hemden dieses Jahr noch rausbringen und auch noch ein paar Poloshirts, die ich auch noch cool finde, so. Ja, ich würd sagen, wir sind wirklich eine klassische Streetwear, wirklich ganz klassisch, also auch für Skater auch gedacht eigentlich auch so, also eigentlich aber auch eher Hip-Hop-Leute, also Leute, die halt eher Hip-Hop hören, urban halt, wirklich komplett raw, deswegen ist der Store auch so aufgebaut halt, komplett raw.
Ja, man sieht Putz hinter mir an der
Alles
Wand.
Voller Putz.
Nee, aber es passt ja auch zu euch und es hat ja auch diesen Charakter von Selfmade, was ja quasi auch ein bisschen der Kern dieser Marke ist, weil
genau,
es ist ja komplett ist
unser USP, selbst, ja. Genau, ja, Selfmade und deswegen haben wir den Store auch Experience Space genannt, weil wir haben hier eigentlich viele Veranstaltungen drin in diesem Store. Normalerweise mache ich einmal im Monat dieses Print Your Own Shirt Event. Dann können Leute natürlich für eine gewisse Summe hier hinkommen und auf einen unserer Blankos was drucken mit unseren sieben. Das Gute an der Geschichte ist halt, wir geben den Leuten die Erfahrung, wie es ist, mal selbst so ein Shirt zu drucken. Und jedes Mal habe ich wirklich danach immer gehört, Alter, das ist ja so viel Arbeit. So, oh, weißt du, dann haben die einen ganz anderen Bezug zu der Kleidung.
Ja.
So, das ist mir auch wichtig, dass die den Leuten einen anderen Bezug zu dieser Kleidung finden und dann auch sagen, ja, okay, ich weiß, es wäre zu wertschätzen, was ich gerade trage, statt es einfach für selbstverständlich zu halten. Das ist halt ein großer Unterschied. So, und wir sind jetzt nicht komplett Fairtrade, weil wir können uns das einfach derzeit nicht leisten. Wir würden es gerne machen, aber als Indie-Brand muss man halt auch irgendwie gucken. So, wir haben halt keinen großen Investor, nichts. So, alles, was wir erwirtschaften wir selber, weißt du? Und das ist halt ein bisschen schwer, wenn man auch nicht mit diesen Hype-Leuten unterwegs ist. Ich arbeite zum Beispiel prinzipiell auch nicht mit Influencern, weil ich das nicht möchte.
Du hast was gegen Hype-Beasts.
Ich habe nichts gegen Hype-Beasts.
Zumindest habe ich das so aus verschiedenen Posts und so
rausgelesen. Zum Beispiel, dass ich letztens gepostet habe. Ja, aber das Heiß Nobiety, es kommt sogar selbst von Heiß Nobiety. Also den Hype-Beast mehr gesehen überhaupt. Ohne mit Hype-Beast an sich. Ich habe nichts gegen Hype-Beasts. Ich finde,
aber
ist
es ist
nur
ja schon, also
wie die sind, finde ich selbstgefällig. Ich finde, sie sind selbstgefällig. Die laufen rum, also nicht alle, man kann nicht pauschalisieren, ne? So ist es nicht, aber viele laufen rum mit irgendwelchen teuren Schuhen und teuren Sachen, die den Preis eigentlich gar nicht wert sind und degradieren dann den Menschen gegenüber aufgrund seiner Schuhe oder seines Stils, weil die sich krasser fühlen, weil die sagen, okay, ich habe jetzt den Sneaker und du läufst mit den Sneakern rum. Ja, Digga, ich bin krasser als du. Ich war so, Bro, entspann dich so. Es hat alles eine Ansichtssache. Es hat alles seine Daseinsberechtigung. Genauso wie Schlager seine Daseinsberechtigung hat. Ja, sonst hätten irgendwelche.
Muss trotzdem nicht jeder mögen.
Muss nicht jeder mögen, so ist es. Also wir sind ja auch in einer Demokratie, jeder kann machen, was er will. So.
Auf eurer Website ist die Rede von einem Movement. Und dass ihr eine Brand seid, die sich an Leute richten, die an das gewisse Etwas im Leben glauben.
Mhm.
Was meinst du damit?
Okay, also Movement sind wir kulturell gesehen zu 1000% aufgrund der Tatsache, also ich kann das jetzt nur hier lokal sagen, über Gladbach hinaus hat sich das auch schon rumgesprochen und wir sind auch schon sehr groß geworden. Wir haben sogar auch viele Kontakte nach Berlin. Es ist so, dass wir zum Beispiel, wenn du unsere Models auch geguckt hast, sind überwiegend dunkelhäutig. So. Oder, also Diversität ist mir wichtig. Sagen wir mal so. Das wird, finde ich, bei vielen Marken komplett außen vor gelassen. Oder es wird krampfhaft versucht, divers zu sein, aber es ist nicht authentisch.
Divers zu wirken, aber nicht divers zu sein.
Also genau, so. Und hier, ich kann jetzt nur hier in meiner Umgebung sprechen, die Kulturszene in Gladbach zum Beispiel ist komplett deutsch. Und du hast da wirklich nur sehr wenige Schwarzköpfe oder einen Dunkelhäutigen dazwischen oder eigentlich gar nicht. So. Und wir hier bedienen genau diese Nische, dass wir sagen, wir haben auch was zu bieten. Also einer mit Migrationshintergrund hat auch was zu bieten als der andere Peter da hinten. So, weißt du? So, wir haben auch was. Wir können ja auch was. So. Und deswegen ist es inzwischen schon ein Movement, dass die Leute sich damit identifizieren können und sagen können, wenn ich hier bei Midnight bin oder hier hinkomme, viele kommen ja auch nur zum Chillen, zum Quatschen, dann bin ich an einem Ort, wo ich sein kann und dann bin ich an einem Ort einfach, wo egal ob du schwarz, weiß, sonst was bist, so egal was, woher du kommst, alles miteinander down und alle gehen in dieselbe Richtung, alle wollen, dass auch die Leute anders über Klamotten denken, ein bisschen, weißt du? Also auch ein bisschen bedachter damit umgehen. Und die Leute, die etwas Gewisses von, zu dieser zweiten Frage, wegen dem Punkt, was du aus unserer Philosophie rausgenommen hast, das ist nämlich der Punkt aus unserer Philosophie, das weiß ich, weil ich die geschrieben habe.
Ich war auf der Website, ja. Bin auf Philosophie, habe ich geklickt.
Genau.
Und dann dachte ich, aha, okay.
Das ja, gewisse Etwas ist für mich einfach, wenn du zum Beispiel sagst, nimm mal ein Beispiel, du gehst jetzt zu H&M, holst ein T-Shirt. Alle T-Shirts werden diese 10.000, 20.000 T-Shirts werden gleich sein. Werden alle gleich sein, alle perfekt, alle gleich. Bei uns findest du halt dieses gewisse Etwas, dass einfach jedes Shirt, was du holst, oder jeden Pullover, den du holst, oder jede Hose, egal was, jede Tasche, es sieht einfach immer ein bisschen anders aus. Und jedes Teil, was du von uns holst, ist ein Teil einer Story. Denn jedes Piece ist ein Teil einer Story. Und die Story hinter diesen Pieces, also was die bedeuten, warum ich mir überlegt habe, zum Beispiel Sauvage Paris, zum Beispiel, warum es das T-Shirt gibt, findest du immer bei uns auf dem Blog. In unserem Blog fliegen wir echt. Also wir posten sehr viel auf unserem Blog, finde ich, als Brand. Es gibt Brands, die posten alle 2-3 Monate was. Wir posten 3-4 Mal im Monat was auf unserem Blog. Den pflegen wir, weil wir da immer erklären, für die Leute, wenn die was bei uns kaufen, was du kaufst. Und wenn du, sagen wir mal, wenn wir 4 Pieces zum Beispiel rausbringen, kaufst du einen Teil einer Story. Weißt du, was ich meine? So zum Beispiel, jetzt haben wir die aktuelle Kollektion als Fuck Your Average Lifestyle so. So, das Leben muss nicht immer gerade sein, weißt du? Es kann immer links und rechts gehen und du kannst trotzdem irgendwie erfolgreich sein oder was machen, was du willst. So, bestes Beispiel bin ich. So, weißt du? Und da gibt es halt jetzt das dritte Shirt, kommt jetzt am Freitag raus. Und da gibt es halt verschiedene Topics, weißt du? So, repeat your mistakes ist auch so ein bisschen ironisch gemeint, so, weißt du? Wie oft haben Leute ihre Fehler wiederholt, bis sie es verstanden haben, so, weißt du? Und aber das zeugt ja davon, dass du nicht mehr den geraden Weg gegangen bist, diesbezüglich diesen konventionellen Weg, dass du auch mal vielleicht nach rechts gegangen bist, dann bist du vielleicht wieder weiter nach rechts gegangen, dann wieder mal nach links, weißt du, so. Du weißt, wie ich das meine, die Metapher. Und das soll das Shirt halt ausdrücken, so, weißt du? Aber es ist nicht Mainstream. Das ist nicht Mainstream, aber es hat eine Message. Und die Message dahinter ist halt, wird halt immer im Blog erklärt. Also es hat wirklich, geht halt alles Hand in Hand. Es ist halt ein geschlossenes System.
Wenn du von deinen einzelnen Shirts sprichst, sprichst du ja auch von Pieces, was ja auch
Stücken
ein,
halt, ja.
Okay, was aber auch ein Begriff aus dem Graffiti-Genre ist.
Ja, kann oder? Sein, ja.
Ja. Also, soweit ich weiß.
Graffiti.
Wird halt ein Bild sozusagen doch auch immer Piece genannt.
Da bin ich ehrlich zu dir, was das angeht, bin ich nicht so bewandert.
Ich guck das nochmal nach.
Kann sein, ich will jetzt auch ein Shoutout an die Graffiti-Szene. Ich habe großen Respekt vor euch, Jungs.
Ich wollte dir gerade unterstellen, dass du daraus vielleicht auch deine Inspiration ziehst.
Aus Graffiti? Ich gucke mir sehr viele One-Up-Videos an.
Ja.
Das stimmt, ich liebe One-Up. Das sind krasse Leute, krasse Typen. Deswegen, von denen habe ich auch ein bisschen so dieses Kunst auf Straße bringen. Viele sprechen von Vandalismus, ich spreche eher von, ich liebe halt dieses Destruktive, einfach so ein bisschen komplett ausrasten, einfach mal komplett aus sich rausfahren. Und deswegen gucke ich mir viele Graffiti-Videos an. Kann sein, dass ich das unterschwellig drin habe.
Wenn du deinen kreativen Prozess startest, so,
ja.
Was inspiriert dich oder was sind so Dinge oder, weiß nicht, Musik, die du hörst oder?
Ich bin ein sehr trauriger Mensch. Tief im Inneren.
Mhm.
Und ich höre mir sehr traurige Musik immer an, beim Zeichnen.
Und dann kommt die Inspiration so
genau.
Raus.
Die Kollektion müsste ein Thema haben, also so sehe ich das. Ne? Und dann die Motive und das, was drauf kommt und wie ich es nähe und was ich vielleicht draus mache, dann muss ich in so eine Art Melancholie rein. Und dann kommt dann für mich persönlich so Sachen, manchmal lasse ich mich auch inspirieren von Matisse oder anderen Künstlern oder sowas. Ja, und dann mache ich es einfach und dann gucke ich, was passt. Bevor ich überhaupt was drucke, gucke ich es erstmal 1000 Mal an. So. Ja.
Jetzt hast du gerade schon Matisse angesprochen. Gibt es noch andere Künstler, die dich geprägt haben oder die deinen Stil mitgeprägt haben?
Ja, also ich war, bevor ich überhaupt richtig mit Kunst angefangen habe, mich dafür zu interessieren, bin ich natürlich wie so viele Hip-Hopper erstmal auf Basketball hängen geblieben, ist ja klar. Aber
ich erinnere mich auch, dass du ihn erwähnt hast beim letzten Mal.
Genau, aber ich habe auch Franz Klein erwähnt, ich habe auch Gerhard Richter erwähnt. Klar, sind halt krasse Leute, mag ich immer noch. Klar, ich würde lügen, wenn ich Nein sagen würde. Es gibt natürlich auch so Sachen wie Murakami, Kors oder Egon Schiele, finde ich auch cool. Oder Matisse, ne? Es gibt viele Künstler, die noch nicht, gar nicht so krass bekannt sind. Ich finde, Kunst ist unfassbar wichtig, auch wenn es Hochkultur ist. Dennoch sollte Kunst für alle zugänglich sein. Und das, finde ich, ist es hier nicht.
Speziell in Mönchengladbach oder
grundsätzlich? Mönchengladbach sowieso nicht. Ich kann ja nur von der lokalen Szene hier reden. Kunst im allgemeinen Deutschland finde ich auch immer noch, ist auch in Amerika bestimmt immer noch so, trotz Basquiat damals, noch sehr weiß, sehr deutsch halt. Also sehr, ja, weiß. Ich bin jetzt nicht schwarz, aber ich bin auch nicht weiß. Sehr weiß angehaucht, ne? Und ich finde es halt, ja, sowas wie Beuys ja auch damals in Düsseldorf ja gemacht hat bei der Kunstakademie, wo der halt einfach alle Studenten aufgenommen hat und deswegen herausgeflogen ist im Endeffekt. So, da sieht man ja, wie die Kunstszene da drauf ist, weißt du?
Aber du hast dann irgendwann selbst angefangen, dich mit Kunst zu beschäftigen, weil du jetzt auch nicht so den Zugang dazu hattest, als du aufgewachsen bist.
Genau.
Hat man ja im Grunde jetzt auch, also aus der Luft fällt sowas ja nicht, dass man irgendwie mit 14 denkt, warum gehe ich nicht echt mal in eine Kunstausstellung? Aber wie hat dich das weitergebracht? Also warum findest du es so wichtig, dass man sich mit Kunst beschäftigt, vor allem auch vielleicht als junger Mensch?
Ich finde, Kunst kann im Leben, kann dir das helfen? Ich sag mal so, ich glaube, wenn du so einen 14-Jährigen, weil du das gerade 14 ist fiktiv genannt hast, ne? Genau. Mhm. Wenn du jetzt so einen 14-Jährigen in eine Pop-Art-Ausstellung bringst, wird er, glaube ich, sehr viel Spaß haben, weil alles ist bunt, alles ist schön, er wird, glaube ich, vieles nicht verstehen, was auch nicht überhaupt nicht schlimm ist, er ist ein Kind, ne? Aber er würde sich, glaube ich, also er würde beeinflusst werden davon und vielleicht selber einen kreativen Prozess irgendwie starten, sei es Musik, sei es selber Kunst zu machen oder irgendwie sowas in diese Richtung zu gehen. Und Kunst finde ich auch, regt ja auch zum Nachdenken an. Man hinterfragt vielleicht manche Sachen, man ist kritischer, man ist halt ein Intellektueller. Ich will dieses Wort eigentlich nicht benutzen, weil das würde andere Leute ausschließen, die keine Art von Kunst haben, die keinen Zugang zu Kunst haben. Und dann würde es ja implizieren, dass diese Menschen ja dumm sind in der Hinsicht. Aber nein, sind sie nicht. So. Aber ich finde, Kunst bringt der Menschheit schon was. Es ist wichtig. Es ist einfach, ja, schwer zu erklären.
Es hält den Geist wach.
Ja, schon.
Weil es irgendwie einen so ein bisschen einfach zum Nachdenken natürlich auch anregt. Und
man denkt halt über ein Kunstwerk vielleicht nach, ne, so Mark Rothko oder so. Und man denkt dann, was hat er sich bei diesen Vierecken gedacht? So, ne, so. Oder warum hat er das so gemacht? Oder Kunst hat ja auch viel mit Technik zu tun. Da sind viele Maltechniken oder viele Materialien, die benutzt werden, wo du dann sagst, wie hat er das gemacht? So, dann gucken wir mal von der Seite und vielleicht von oben, von anderen Perspektiven. Also so bin ich. Ich bin einer von den Typen, die dann halt gucken, wie ich dann überlege, wie hat er jetzt es geschafft, ein Blattgold das so zu malen? Hat er da nicht irgendwie so Gustav Klimt-mäßig, hat er nicht da irgendwie so einen Ratter bekommen? Das muss doch so viel Arbeit gewesen sein. Aber dann zeugt das auch von Respekt, dass Menschen halt sowas können, wenn du einfach fokussiert bist auf was.
Du hast es jetzt auch schon mehrfach angesprochen.
Oder Anthony Lister, sorry, finde ich auch cool.
Okay. Ist notiert.
Der ist aber ein bisschen Banane, aber egal, ist cool.
Du hast es gerade schon mehrfach angesprochen, dass es so schwierig war für dich, hier in der Kulturszene in Gladbach Fuß zu fassen. Was waren so für dich die größten Herausforderungen, um hier ernst genommen zu werden als Künstler, der vielleicht nicht weiß ist und dessen Mutter nicht Silke und der Vater Volker heißt?
Ich habe hier noch keinen Fuß gefasst in der Kulturszene.
Okay.
Wir sind jetzt hier im Podcast. Ich kann dir das nicht leider zeigen. Also ich zeige es dir später mal. Aber hier sind während der Corona-Zeit, bestes Beispiel, wird ein Promo-Video hier gemacht, um die kulturschaffende Szene zu erhalten, was ich ja auch für gut befinde. Es ist ja wichtig. Kulturszene ist wichtig. Wenn ich das zum Beispiel mit Istanbul vergleiche, also mit der Türkei, wird halt zum Beispiel, hier werden halt richtig Kulturgelder fließen halt richtig, ne? Und dann gibt es halt bei uns drüben nicht so richtig. Also zumindest habe ich nicht mitbekommen. So. Aber diese Leute waren wieder alles nur Deutsche und die haben halt in dem ganzen Video nur ich will das Wort gar nicht nennen, irgendwie so einen Quotenausländer reingetan, weißt du? So. Und hier ernst genommen werde ich, glaube ich, immer noch nicht von den Leuten, die hier was zu sagen haben in der Hinsicht. Ich werde eher von Leuten außerhalb sehr ernst genommen. Also Düsseldorf, Köln, Berlin, ich habe sehr viele Zuspruch aus Berlin. So, das sind eher Leute aus diesen Städten, die verstehen mich. So, und die verstehen meine Art, die verstehen meine Intention, die verstehen meine Mode, die verstehen meine Kunst, die verstehen alles.
Also eher Großstädte und Mönchengladbach ist ja so 250.000 Einwohner.
Die sind jetzt bei 280.
Oh, echt krass.
Ja, die Stadt wächst. Wir haben Zulauf, weil hat aber auch viel mit Gentrifizierung zu tun.
Ah, interessant. Hier, als ich weggezogen war, waren noch so.
Ja, hier ist gerade ein sehr großer Gentrifizierungsprozess im Umlauf. Die wollen im Endeffekt eigentlich am liebsten austauschen, also die Leute hier austauschen. Weil die kommen halt gerade viele Düsseldorfer hier rüber.
Ja, ist ja auch nicht so weit weg. Ist halt, ich wollte dich gar nicht unterbrechen. Nee, also du kriegst viel Support und Anerkennung aus größeren Städten wie Köln, Berlin, Düsseldorf. Aber hier ist es schwierig, weil
hier habe ich meinen Support, klar. Hier habe ich meine Community. So ist es nicht. Aber wir reden ja gerade von der kulturschaffenden Szene, genau, richtig?
Ja.
Von denen habe ich gar keinen Support hier.
Ist das nicht mega anstrengend?
Voll.
Und
voll. Es ist ein Kampf gegen jeden Einzelnen. Egal, ich habe ja schon auch Konkurrenten und dann auch noch sowas, weißt du? So, dabei mache ich ja so viel, dass zum Beispiel das Ordnungsamt hat sich auf mich eingeschossen, also wirklich eingeschossen. Ich habe zweimal auf den offiziellen Weg gegen die gewonnen. Also die versuchen mir wirklich hier jeden Stein, den es gibt, irgendwie entgegenzunehmen, weil du hast halt echt, also das, was ich hier halt schaffe, gibt es in ganz Gladbach nicht.
Aber dass du dann weiterhin die ganze Zeit am Ball bleibst?
Ich denke halt global, deswegen. Ich will ja dann die Marke auch ja global, natürlich. Natürlich, also ich kann ja nicht nur von Luft und Liebe leben. Ne? Und ich habe Ambitionen, ich bin authentisch, ich bin ein Mensch, der für das steht, was ich bin und tue. Aber ich muss ja auch irgendwie meine Miete zahlen, diese Miete hier zahlen, mein Studium, also mein Studiengehalt, Dings bezahlen, ne? So, und ich denke halt global, so, oder deutschlandweit denke ich zwar auch, aber mein Fokus geht eigentlich eher global, weil ich glaube, so Städte wie Paris oder London oder so, wirklich diese ganzen riesengroßen Städte, die checken das halt, weißt du, die wissen halt auch so, okay, klar gibt es auch Probleme, natürlich, das wissen wir alle, aber das hast du halt für eine viel größere Community, die so ähnlich tickt wie wir hier und die verstehen das dann auch, weißt du.
Was glaubst du denn, was sich an den Strukturen hier ändern müsste, damit Gladbach auch einen Hauch von Paris hat?
Das Witzige, darüber haben wir auch letztes Mal gesprochen. Das Witzige ist immer, dass das hier immer sehr underrated wird, finde ich. Ich finde, also guck mal, Nummer eins, du warst in meiner Werkstatt.
Ja.
In Köln hast du nicht die Möglichkeit oder du hast in Berlin auch nicht die Möglichkeit, mal ebenso in eine Werkstatt zu gehen und dort mal zu arbeiten. So habe ich zwar auch nur durch ein, zwei Connections bekommen, die Werkstatt, aber die ist halt da und die kann man nutzen.
So. Und man kommt einfach an die Connections.
So ist es. Es ist halt so, dass, glaube ich, du hast hier noch eine gewisse Art von Freiheit, das zu machen, was du willst. Der einzige Aspekt ist aber, es ist halt schwerer, von hier das in die Welt rauszutragen. Aber durch das Internet, durch andere Sachen kannst du halt einfach das spreaden. Es ist nicht mehr so wichtig, woher du kommst, also woher, aus welcher Stadt du kommst. Ich glaube eher so kleinere Städte blühen gerade eher auf, weil du halt da noch die Freiheiten hast. Deswegen ist ja zum Beispiel auch gerade, man sagt ja so vom zweiten Berlin, ist ja auch Leipzig gerade so voll im Kommen.
Leipzig,
genau.
Noch nicht gehört?
Nee, Leipzig habe ich da, Synonym habe ich nicht gehört. So, ist gerade gehypt, ja?
Ich dachte, der Wortwitz ist schon alt.
Ich kenne ihn gar nicht, okay, ja gut.
Ja, weißt du, ich wohne halt in Köln.
Ja, aber ihr seid halt krass. So ja, ihr seid halt krass, ja. Fußballtechnisch nicht, aber ja. Ja, nein, alles gut. Ja, und das ist das halt. Hier hast du noch die Freiheiten. Und die Leute hier sind natürlich noch ein bisschen engstirnig und appreciaten das vieles nicht. Ist auch so. So was, von wegen, was der Bauer nicht kennt, das frisst er nicht, ne? Ist halt einfach so. Das nervt mich auch ein bisschen, wo auch viele 18-Jährige oder sonst irgendwas gehen dann in den Laden vorbei und das ist auch so eine deutsche Mentalität. So, ja, das könnte ich halt besser, so, weißt du, oder ich kann es halt besser. Und das hat diese Arroganz. Es wird nicht appreciated. Du grinst auch schon, du weißt, was ich meine. So, das geht auch. Ich rede immer vom Beispiel, wenn egal, kann ja auch ein Ausländer sein, aber der halt so richtig deutsch aufgewachsen ist, der ins Museum geht, da irgend zwei Striche sieht und sagt dann auch so, ja, das kann ich auch. Warum ist denn der jetzt im Museum? verstehe ich nicht. Ja, kann ich auch. Oder wenn er, oder jeder zweite ist Fußballtrainer. Jeder zweite, verstehst du, was ich meine? Also, man kann's ja, ich kann's ja besser. Dann denke ich mir auch so, ja, warum machst du es denn nicht besser? Warum bist du denn dann nicht hier und hast ein Store? Verstehst du? Aber wenn du dann sträuben die sich auf Instagram zu folgen, deswegen auch, weißt du, so dieses, nee, ich bin viel besser, ich bin viel krasser, warum soll ich dem folgen? So, weißt du?
Vielleicht können wir so ein bisschen noch zu sprechen kommen auf deine persönliche Geschichte, wie du so aufgewachsen bist. Also Gladbach war ja bis in die 80er Jahre auch so eine der Textilhochburgen hier in Deutschland. Wurde, glaube ich, auch Manchester des Rheinlands genannt, ne?
Also es Manchester war aus Deutschland. So mit Krefeld und, ja. Und Gladbach war ja so Manchester aus Deutschland. Genau, hier war ja eigentlich so in Deutschland so die Modeindustrie, ne?
Ja.
Genau, viele Fabriken waren hier, genau.
Und deine Großeltern haben in einer solchen Fabrik gearbeitet. Beide,
ja. Deswegen sind sie nach Deutschland gekommen, genau. Deswegen,
ja. Was konntest du aus deiner eigenen Familie oder von den beiden vielleicht auch mitnehmen in deine jetzige Arbeit?
Meine Oma hat mir erst vor ein paar Monaten das nebenbei gebracht. Aber nur, weil ich sie gefragt habe. Das war auch nur notgedrungen. Mhm. Ich konnte von beiden. Ich habe eigentlich von beiden eigentlich nur eine Mentalität mitgenommen, und zwar dieses Hustler-Mentalität. Also einfach nur so, was viele Türken ja auch so sind, so Arbeitervolk halt, einfach nur worken. So, weißt du, so straight up, einfach nach vorne und gib ihn. Ne? Einfach machen. Du musst machen. So, ich bin halt nicht so der Theoretiker. Ich mache einfach, ich kreiere und von denen habe ich das übernommen, so eigentlich im Endeffekt. Meine Oma, mein Opa kam hier hin mit nichts. Diese typische Story, mit nichts kam die hin und jetzt sind wir das. Also so wie jeder zweite Rapper davon erzählt. Aber ne, die kam halt hier hin und meine Oma war Näherin, mein Opa war bei einer Spinnerei.
Wie haben die reagiert, als sie erfahren haben, dass du jetzt ein Modelabel hast, dass du jetzt Künstler bist und ja auch mittlerweile dich selbst Designer nennst?
Ja, also mein Opa ist ja gestorben 2015, der hat das nicht mitbekommen. Mhm. Aber meine Oma, ja, die ist null konservativ, ne? Also das muss ich natürlich schon mal nochmal sagen hier. Ja, aber die gibt halt manchmal konservative Antworten, weil sie ist auch 80, so, ne? Mhm. So irgendwo ist sie schon, ich würde nicht sagen konservativ, aber ja. Sie sagt dann auch so Sachen wie, ja, jetzt hast du ja Wirtschaftsinformatik studiert, das ist ja voll angesehen und voll das schwere Studium. Dann gehst du nochmal arbeiten, ne? Ich guck die so an, ich so, was mache ich denn den ganzen Tag? So zu der. Dann sagt die auch so, ja, weiß ich nicht, was du da machst, aber wird mal Zeit für einen normalen Job, ne? Ich so, hä, was mach ich? Weißt du, was ich meine? Dann ist das einfach so ein Generationskonflikt. So, ja, die sagen ja. Nicht.
Ich hätte jetzt entweder, also ich hatte zwei so, Reaktionen, ne? Erwartet. Entweder mega stolz und wow, mein Enkel macht jetzt irgendwie das, was ich ja auch mal gemacht habe. Oder aber so typische Ausländer-Großeltern-Antwort, warum machst du nichts Anständiges?
Ja, das ist das ja im Endeffekt, ein Subtext, ne? Wenn ich, was ich ja gerade gesagt habe, ist im Endeffekt so ein, ja, jetzt hast du was Gutes studiert, das ist, geh mal anständig 9-to-5 arbeiten, ne? So diese Ausländer.
Vielleicht muss man für deine Oma was kreieren.
Na, die wird das nicht tragen. Aber die hat einen Afro, das ist das Witzige. Dass sie
okay.
Und nochmal lustig aus, glaube ich, wenn die diese Klamotten tragen würde.
Hm, können sie mal modeln.
Ey, ohne Witz, ja, ist bestimmt witzig. Aber ich weiß nicht, ich glaube nicht, dass sie das machen wollen würde.
Als wir uns das erste Mal getroffen haben, waren wir ja auch in Odenkirchen.
Mhm.
Und du hast mir so die Gegend gezeigt, wo du aufgewachsen bist. Hast es ja auch gerade erwähnt, der ärmste Stadtteil von Mönchengladbach.
Also einer der ärmsten, so.
Einer der ärmsten. Ja. Was bedeutet dir diese Gegend so? Also wie hat dich das geprägt?
Ja, diese Gegend bedeutet mir eigentlich alles. Also ich liebe es da. Es ist jetzt noch wilder als vorher. Jetzt ist schon so, dass auf den Straßen manchmal Kreuzungen und Wheelies stattfinden und so, wirklich mit Autos, also wirklich wie Wild Wild West, wie du so Gangsterfilm vorstellst. Mhm. Aber ja, ich weiß nicht, ich glaube, ich wäre jetzt nicht der ich jetzt bin. Also ich hätte nicht diese Mentalität, glaube ich nicht. Also man kennt sich alle, weißt du, man ist mit vielen, man wächst halt mit vielen verschiedenen Ideologien auf. Also du hast nur da alles. Mhm. Eldorado, sage ich dir. Wirklich, ich schwöre, die Wild Wild West. Ohne Witz, das ist krass. Aber ja, ich glaube, also wirklich, ich wäre nicht der ich jetzt bin, wenn ich nicht dort aufgewachsen wäre, glaube ich.
Mhm. Wohnst du noch da?
Ja.
Wolltest du nie weg?
Ja.
Also du wolltest nie weg.
Doch, ja. Ich wollte schon immer mal weg. Aber ich bin noch da. Hat aber auch was wirtschaftlich damit zu tun, dass ich, dass die Mieten, keiner will halt da wohnen. Und dann sind halt die Mieten günstig, weißt du? Ich zahle für eine 34 Quadratmeter Wohnung zahle ich 310 Euro oder sowas. Also.
Mein Kölner Herz.
Das ist halt gar nichts, so, weißt du? Ja. Und das ist dann noch verkraftbar. Ja. So, aber wenn ich jetzt irgendwann mal mehr verdienen würde, ich glaube, ich würde in Gladbach bleiben. Nicht, weil ich aus meiner Komfortzone nicht rausgehen möchte, einfach, weil ich hier in dieser Stadt auch eine Art Pionier sein möchte. So sehe ich mich auch. Jetzt, wir reden jetzt nur von lokalbezogenen Sachen, ne? Mhm. Deutschlandweit bezogen sehe ich mich auch eine Art Pionier, da kommen wir aber gleich zu. Kann ich dir gleich ein paar Sachen zu sagen. Aber,
danke, dass du mir sagst.
Gerne, hey, kannst du mal. Worauf wir gleich wie war heute dein Tag? Erzähl doch mal, was hast du heute so gefrühstückt?
Kannst du aber gerne noch gleich was erzählen.
Nee,
du siehst dich in Gladbach als Pionier, da waren wir stehen geblieben.
Ich will den Weg halt ebnen für Leute, die auch Bock haben, was zu machen und auch zeigen, dass man nicht immer nach in die Key Cities hinziehen muss. Da hat auch Adrian Bianco aus Tokio, der hat ein Magazin drüben, ich weiß nicht, ob du kennst, Mr. Bianco heißt der, richtig bekannter, die haben auch drüben ein Magazin. Der war auch bei der Weiß und zwar richtig weit oben. Sogar der hat auch gesagt, der findet das dope und deswegen hat er mich interviewt und deswegen, der meinte auch so, du musst nicht in Key Cities wohnen, unbedingt. Klar ist dort, die ganzen Einflüsse, die du dort kriegst, sind krass. Aber ich glaube, wenn du immer noch einen Ruhepool hast, so, du brauchst auch den Kontrast, weißt du, immer nur so in die Fresse ist scheiße. Du brauchst auch mal, zurück in Abstand nehmen und das alles mal angucken und dann verarbeiten. Und deswegen denke ich, dass ich hier bleiben wollen würde. Und den Weg auch zu ebnen, um vielleicht auch eine andere Brand, die aus Gladbach entsteht, vielleicht auch mit zu pushen und zu sagen, hey, ich zeige euch, wie es geht, Erfahrungen wiedergeben und so, ne?
Ich meine, da, wo die Szene auch noch vergleichsweise klein ist, ist es natürlich auch einfacher, sich erstmal für den Anfang durchzusetzen, ne?
Ja, das stimmt, klar. Nicht, dass ich jetzt keine Competition haben möchte, so ist es nicht. Es muss ja irgendjemand den Anfang machen, sage ich jetzt mal. Ne? So, ja. Es gibt ja immer jemanden, der den Anfang gemacht hat. Wenn geschichtlich gesehen, überall hat immer irgendjemand wo den Anfang gemacht. Und warum soll hier nicht hier einer den Anfang machen?
Mhm.
So sehe ich das, ja.
Ist Gladbach dir auch so wichtig, weil ein Teil deines Labels ja auch ist, dass du diesen Community-Gedanken so lebst. Also du hast keinen Store, du hast einen Experience-Space, du hast diesen Laden ja auch teilweise bekommen, weil du sozusagen ein bisschen die Innenstadt wiederbeleben musst. Also wer noch nie in Gladbach war, die Hindenburgstraße ist so die Einkaufsstraße in Mönchengladbach und die geht so einen Berg hoch und ganz unten sind so die wirklich großen Läden, H&M, Zara, dann so ein riesiges Einkaufszentrum. Und nach hier oben hin wird es halt so ein bisschen, klar, wer will schon den Berg hochlaufen? Also früher bin ich, als ich noch bei New Yorker eingekauft habe, bin ich dann noch so hier hoch, kam oben an, dachte, scheiße, wieder nichts gefunden bei mir.
Ach stimmt, New Yorker war hier vorne.
Ja, das war ich war eben, als ich hochgelaufen bin, total schockiert.
Da ist die Post jetzt drin, ja.
Dass da jetzt eine Post drin ist. Aber also hier oben ist halt nicht ganz so belebt und du solltest auch hier reinziehen, damit du auch so ein bisschen wieder hier oben die Straße belebst. Also dieser Community-Gedanke, warum ist dir das so wichtig?
Weil eine Brand nur groß werden kann mit einer Community, so denke ich. Mit Leuten, die sich damit identifizieren. Aber ich kann ja nicht einfach sowas predigen und den Leuten ja nichts zum Identifizieren geben. Dann wäre ich eine leere Hülle. Und deswegen ist mir das wichtig, dass ich dieser Community-Gedanke, dass ich auch diese Community pflege, Events mache. Bestes Beispiel: Wir haben ja ein Kollabo letztes Jahr gehabt, im Oktober war das genau, mit 16 Bars. Das ist das größte Hip-Hop-Portal Deutschlands, so, weißt du? Die sind dann aus Berlin hier rüber geflogen und dann haben wir hier komplett abgerissen. So, als Beispiel. Oder wir haben eine Blockparty hier geschmissen. So 2 Tage Festival haben wir selber finanziert. Mhm. Ohne Kulturgelder von der Stadt Mönchengladbach. Wir pflegen unsere Community, denn die ist wichtig. Und ohne die können wir auch nicht groß werden. Aber ich sehe sie nicht, ich sehe ja an jemand, der hier was kauft, nicht nur als Kunden, sage ich jetzt mal. Ne? Und den zum Beispiel bringen wir jetzt deswegen als Danke, weil die uns ja durch diese Krise begleitet haben, bringen wir
Corona-Krise meinst du?
Genau, bringen wir im Juli eine kleine Capsule Collection raus, so wo wir zum Beispiel Videos machen mit den Leuten, die halt immer hier was kaufen oder manche Leute, die hier chillen und sonst was. Der Supreme Store hat ja genauso angefangen. Das ist alles Knowledge. So. Man muss das einfach wissen, hinterfragen, wie Streetwear entstanden. Streetwear ist ja auch eine solche Community entstanden. So.
Ist dieser Community-Gedanke bei eurem Label auch der Grund, warum du dich auch deutschlandweit als Pionier sehen würdest, um auf deinen Punkt nochmal zurückzukommen?
Auch. Ich sehe keine Startup-Brand, die das macht. Keine. Also vielleicht, ich bin ja nicht allwissend, ich weiß ja nicht, vielleicht macht eine das. Aber für mich heißt auch zum Beispiel Community-Gedanke, dass man mal auch, wie ich eben gesagt habe, was zurückgibt. Ne? Also wir haben zum Beispiel einmal im Monat so eine Midnight-Box gemacht, da habe ich Rapper hierhin geholt, die normalerweise wirklich nur für viel Geld irgendwo auftreten würden oder Newcomer auch, viele Newcomer, die sonst keine Plattform bekommen würden. Aber alle Events waren immer for free. Alle. Und viele Brands, finde ich, machen so Partys in Clubs, aber du kostest einen 10er Eintritt oder 20er Eintritt und im Endeffekt ist es wieder nur so ein Clubabend. Weißt du, wie ich das meine? Und Pionier, in der Hinsicht sage ich, weil ich mir einen 3D-Drucker geholt habe. Vor 1,5 Monaten und mich in die Materie gelesen habe, ist halt viel Physik. Und ich auch schon geschafft habe, Stoffe mit 3D-Druckmaterialien zu verbinden. Mhm. Und 3D-Druckmaterialien bestellt habe. Ich will da jetzt auch nicht ins Detail
also
gehen.
Also 3D-Druck statt Siebdruck, was du ja bisher immer gemacht
Siebdruck mache ich weiter.
Aber willst du es irgendwann ersetzen?
Nein.
Nur zusätzlich?
Genau, 3D-Druck, da kannst du halt zum Beispiel Accessoires machen. Du kannst Hardcase-Taschen herstellen, du kannst aber auch Materialien drucken, die du vernähen kannst. Und das Geile an diesen Materialien, an all das, also es ist keine Grenze gesetzt. Und wir produzieren dann aus 100% recycelten Materialien, die auch wieder dann 100% recycelbar sind, Hardcase-Taschen, Schlüsselanhänger, Accessoires halt. Ich kann halt viel machen damit. Und ich bin selber der Produzent dann und es ist halt nachhaltig. Also es hat so viele positive Aspekte. Was soll ich noch sagen? Ne? Also es ist krass. So, das ist halt Pioniersarbeit. Perfekt. Es ist halt ein revolutionärer Gedanke in der Hinsicht, finde ich. Und als Indie-Brand, ne?
Jetzt sitzen wir in deinem eigenen Store beziehungsweise Experience Space. Mhm. Deine Praktikantin sitzt nebenan. Du hast mittlerweile eine Praktikantin. deine Barthaare sind nachgewachsen, also der Stress hat sich wahrscheinlich etwas gelegt, aber du hast extrem viel erreicht in den letzten anderthalb Jahren. Ja, es ist schon eine deutliche Steigerung.
Ja, das krass für mich ist so, ich weiß nicht, woher das kommt, aber für mich ist mein Kopf, habe ich noch gar nichts erreicht. Aber das ist bei mir nicht wegen Fishing for Compliments oder sowas.
Vielleicht,
ich glaube,
wenn
das
du dich mit Adidas vergleichst.
Nee, bei mir ist es so, dass meine Ansprüche, glaube ich, sind so krass gestiegen an mich selber, dass ich mich selber so sehr unter Druck setze. Ich weiß nicht, woher das kommt. Ist einfach so. Vielleicht, ich will mich halt immer weiterentwickeln.
Das ist ja auch prinzipiell gut.
Das ist sehr
nur gut, so ja. Auf dem Level, dass der Bart nicht wieder ausfällt. Aber ich wollte fragen eigentlich, bevor wir langsam auch zum Ende kommen, was willst du so für die nächsten Monate machen? Ich meine, jetzt zu Zeiten von Corona kann man das so schwierig sagen, aber was sind so nächste Punkte, die ihr ansteuert oder die du ansteuerst?
Also man muss erstmal, wegen Corona muss man erstmal eins klar werden, dass die komplette Fashionwelt also auf der ganzen weiten Welt, ist komplett auf Kopf. Ich glaube, also über die Zukunft, auf die Frage zurückzukommen, warum ich es erwähnt habe, ist jetzt erstmal nur, bin ich ehrlich zu dir, erstmal nur überleben. Erstmal nur über diese Krise hinwegzukommen, weil die Rezession kommt auf jeden Fall. Das heißt, die nächsten 1-2 Jahre werden, glaube ich, schwer in der Modebranche sein. Und man muss irgendwie sich selbst treu bleiben, authentisch bleiben. Projekte sind zwar da, da habe ich auch, wie gesagt, ich darf über manche Sachen halt gar nicht noch nicht reden, so. Aber es ist halt das Geld, was ich dann da verdiene, investiere ich eigentlich nur, dass wir halt das über die Runden bekommen. Ich sehe mich so wie so ein Captain von so einem Schiff. Hört jetzt doof an, jetzt mal metaphorisch zu sehen. Überall, Corona ist halt so Riesenwelle, so Tsunami-mäßig. Überall sind Wellen, Sturm. Und ich muss irgendwie da durch. Irgendwie, weißt du? So ja. Irgendwie durch diese Krise hinweg. Das ist ja alles nicht vorbei. Alle rechnen, also alle großen Modehäuser, wirklich, so viel darf ich sagen, rechnen mit einer zweiten Welle. Und davor haben die Angst. Und deswegen gehen die alle jetzt kein Risikoinvestment an. Sagen halt alle so, ja, okay, jetzt noch eine Kollektion rauszuhauen, boah, nee, ich weiß nicht, wir müssen mal gucken.
Das ist für dich natürlich mit so einem kleinen Label blöd, weil du quasi ein Risikoinvestment wärst.
Ja. Deswegen sind viele kleine Projekte bei vielen großen Modebrands gerade nicht nicht auf der Liste. Die machen jetzt, glaube ich, eher, du wirst sehen, prophezei ich so, die nächsten Monate werden eher Sachen gedroppt von großen Brands, wo du sagst, okay, das läuft so hundertprozentig. So, das so Pharrell-mäßig, ne? Oder solche Sachen laufen zu 100%, dann machen wir schon irgendwie unser Geld, da gehen wir auch nicht mit ganz miesen raus, super, weißt du? Punkt.
Wie zuversichtlich bist du denn, dass ihr durchkommt durch die Krise?
Doch, klar. Ich habe Nachrichten bekommen, so Romane, die dann, wo dann Leute geschrieben haben, ey, bitte nicht, das darf nicht zu Ende gehen. Und haben Leute wirklich auch aus Solidarität einfach ein Shirt gekauft, obwohl die selber wenig hatten, nur damit das weiter bestehen bleibt. Hm. Also, ich bin da diesen organischen Weg ja gegangen mit der Community. Nicht diesen Hype-Weg, weißt du? Ich habe viele Connections inzwischen schon, wo ich sagen könnte, ich könnte hier zu Fußballern gehen und sagen, also zu Borussia zum Beispiel und sagen, ja, trag das mal bitte. Und dann habe ich morgen Sold-out. Ja, aber ich weiß nicht, ist das der Weg? So, ich weiß nicht, ich finde es cooler, wenn der jetzt hinkommen würde und sagen würde, ey, ich kaufe mir ein Shirt, finde ich cool. Mm. Das finde ich cooler. Dann ist das nicht in meiner Macht. Weißt du, wie ich das meine? Wenn Borussia-Spieler jetzt hier reinkommen würde und sagen würde, ich kaufe das jetzt und sage, das gefällt mir, dann trägt es und dann ist es auch Sold-out. Das ist ein anderer Weg, als wenn ich jetzt hingehen würde und akquirieren würde, an jedem Tür klopfen würde und sagen würde, hey Bro, kannst du bitte tragen? Ich brauche Kohle.
Can, das war ein sehr schönes Gespräch.
Ja, danke.
Ich beende es irgendwie an dieser Stelle einfach mal, weil ich glaube, sonst reden wir einfach Ewigkeiten weiter, weil du ziemlich gut erzählen kannst.
Echt? Kann ich das? Ich hab ein bisschen an meinen Skills gearbeitet, ja. Nein.
Du hast in den letzten anderthalb Jahren viel geredet.
Ja, musste ich.
Ja, vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast.
Ja, danke, dass du mal wieder hier warst, in der schönen Stadt.
Oh ja.
Das war DiasporArt. Idee, Redaktion und Produktion kommen von mir, Mariana Denian. Musik, Sid Joey Meyer. Danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.